Läuft's. Wenn's läuft, läuft's. Halleluja. Oh Papa, wir wollen dich heute Morgen preisen. Du bist alles, Herr. Du bist alles, Herr. Du bist alles in allen und du bist alles in allem. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist. Danke, dass du in uns lebst. Danke, dass du uns kennst. Danke, Jesus, dass wir dir gehören. Danke, dass du die Brücke zum Vater warst. Danke, dass der Vater uns durch und durch kennt. Danke, dass du den Wunsch des Vaters, für uns zu sterben, nicht abgeschlagen hast, sondern gesagt hast, Vater, dein Wille geschehe, damit der Vater Familie hat, damit du der Erste unter vielen Brüdern bist. Danke, Jesus, dass du in unser Leben gekommen bist und dass die Gnade und die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Danke für deine Liebe, Vater, danke für deine Güte. Danke, dass du in uns lebst. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Danke, Jesus, dass du uns diesen Tröster gegeben hast, der in uns lebt. Und dein Wort sagt, er ist der Schatz in irdenen Gefäßen. Danke, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Danke, Jesus, dass wir dir gehören. Danke, dass wir, ja, zur Familie Gottes gehören. Danke, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Danke, dass dein Blut uns rein gewaschen hat, ein für allemal. Von jeder Sünde, von jeder Straftat, von jedem Vergehen. Herr, wir sind die Gerechtigkeit, ein für allemal, die vor Gott gilt. In Christus Jesus. Danke, Jesus, dass du alles aufgegeben hast, dass du arm wurdest, um uns reich zu machen. Danke, Jesus, wir werden es nie vergessen. Wir preisen dich dafür, wir danken dir dafür, dass du der bist, der alles in allem erfüllt. Du bist alles, Herr Jesus. Du bist alles, Herr Jesus. Herr, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe. Du bist mein Schatz, Jesus. Herr, du bist die Perle im Acker. Du bist der Schatz in unseren Herzen. Danke, Jesus, dass du jeden von uns liebst. Dass du jeden gleich liebst, mit demselben Maß. Danke, Herr, dass du uns maßlos liebst. Halleluja. Herr, deine Liebe, die vollkommene Liebe, treibt jede Furcht aus. Jede Angst und Furcht hat bei uns kein Anrecht mehr. Wir gehören dir. Herr, wir sind Überwinder und wir überwinden weit in Christus Jesus. Halleluja. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott versetze ich Berge. Ich widerstehe dem Teufel und er flieht von mir. Ich spreche zu den Bergen, hebt euch und werft euch ins Meer. Danke, Herr, für Vollmacht über alle Macht des Feindes und nichts wird uns schaden. Danke, Jesus. Danke, dass es uns wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Danke, dass wir deine Gedanken kennen, die du über uns hast, dass du uns gibst Zukunft, Hoffnung und Frieden. Danke, Jesus, für alles Gute in unserem Leben. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für alles Gute. Wir schauen auf dich, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens, den Autor unseres Glaubens. Jesus, du hast angefangen, dieses Buch zu schreiben, dieses Buch unseres Lebens, und du wirst auch fertig schreiben bis zum letzten Satz am Ende. Halleluja. Unser Leben ist verborgen in Christus Jesus. Herr, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm, wer es hört, da komme Herr, zunehme das Wasser des Lebens umsonst. Danke, Jesus. Dass wir dir gehören. Deine Worte sind Geist und sie sind Leben, Jesus. Alles, was du sprichst, ist Geist und ist Leben. Halleluja. Halleluja. Alles, was du über uns denkst, ist Geist und ist Leben. Alles, was du über uns sagst, ist Geist und ist Leben. Es gibt keinen Tod, den du sprichst. Es gibt kein Fleisch, was du sprichst, sondern Geist und Leben. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Herr, du baust eine starke Gemeinde weltweit. Eine starke Gemeinde. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preis sei dir. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja, yes, Lord. Thank you, Jesus. Herr, du hast gesagt, all eure Last werft auf mich. Wenn du heute Morgen da bist, du hast noch irgendeine Last, auch irgendetwas, was immer wieder kommt in deine Gedanken oder kommen möchte, wirf es auf den Herrn heute Morgen. Sag, Herr, ich gebe es in deine Hand. Leg es geistlich auf den Altar heute Morgen. Sag, Herr, ich gebe es dir, ich kümmere mich nicht mehr drum. Danke, dass du dich drum kümmerst. Du hast die Lösung, du hast die Antwort. Halleluja, du hast den Durchbruch. Danke, Jesus, Halleluja. Halleluja, Jesus. Ist Gott gut? Philipper 2, Abvers 1. Und letzte Woche hat euch Spaß gemacht, oder? Psalm 22 und 23. Ich habe gemerkt, dass der Geist fließt, oder? Das Wort ist dasselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Hä? Das ist ungefähr, warte kurz, vor 2800 Jahren geschrieben, was David da sagt. Vielleicht auch vor 3000 Jahre vor Jesu. Überlege mal, da ist immer noch dieselbe Power im Psalm 23, oder? Wenn du das betest, das ist nicht wie eine Batterie, die leer geht. Gott ist wie die Sonne. Die brennt und brennt und brennt. Amen. Halleluja. Okay, jetzt heute gehen wir in den Philipperbrief. Und zwar mit Neue Genfer. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Ist es so bei uns? Ist es uns wichtig, einander im Namen des Christus zu ermutigen? Ist es wichtig für dich? Ist es wichtig, dass du dich ermutigst? Ist es wichtig, dass du deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Verwandtschaft ermutigst? Leute, wir haben das Licht. Wir haben alles. Uns kann nichts passieren. Ich bin die letzten 2 Monate so dankbar und ich spüre die Liebe des Vaters jeden Tag. Ganz intensiv. Und ich merke so, wie der Vater sich sehnt nach der Liebe zu uns. Und ich spüre, wie der Vater kaum den Tag erwarten kann, wo wir zu ihm kommen. Aber bis dahin ist es noch Gnadenzeit hier auf der Erde. Weißt du das? Du bist wie ein Rettungssanitäter, der rumläuft und sobald einer einen Herzinfarkt hat und der eigentlich jetzt sterben sollte, bist du da und gibst ihm das Evangelium. Du bist wie ein Rettungsboot, was rumfährt und die Leute einsammelt. Wisst ihr das? Ich habe vor ein paar Tagen wieder eine Vision gehabt, wo ich drüber nachdenke. Ich habe es euch neulich gepredigt, wo Gott mir Offenbarung gab. Niemand kennt den Tag und die Stunde außer der Vater, wenn Jesus kommt. Und der Vater hat zu mir gesagt, Thomas, weißt du, warum das so steht? Hätte ich ein Datum genannt, könnten wir nicht noch einen Tag verlängern. Ich würde wieder mein eigenes Wort widersprechen. Und gestern Abend, als ich ins Bett bin, habe ich so eine Vision gehabt. Ich sah die Titanic oder ein Schiff wie die Titanic, die am Untergehen war. Und Jesus war mit zum Rettungsboot unterwegs, mit einem Boot. Und er sammelte Leute ein, die da im Wasser drifteten und reingesprungen waren. Und nach jeder Runde sagten die Leute, die im Boot sind, jetzt passt's, fahren wir weg. Weil sie waren ja gerettet. Und da habe ich so gespürt, wie Jesus sagt, nee, komm, noch eine Runde. Und noch eine Runde und wieder ein paar hundert eingesammelt. Und dann sagten wieder die im Boot sind, komm, wir fahren weg. Das Ding geht gleich unter, zieht uns mit runter. Und Jesus sagte, nein, wir müssen noch ein paar einsammeln. Könnt ihr mir folgen mit dem Bild? Das Herz des Vaters. Der Vater ist auch am Punkt, wo er denkt, oh, jetzt ist genug. Und dann überkommt sein eigenes Herz ihn und sagt, nein, komm, fahrt noch mal raus. Dreht noch eine Runde, da sind immer noch ein paar, die um Hilfe rufen. Versteht ihr, warum es keinen Tag gibt, wo Gott sagt, am 23.12. irgendwann kommt er? Sondern der Vater alleine weiß die Stunde. Und ich glaube, sein eigenes Herz sagt, noch einen Tag, noch einen Tag, noch einen Monat, noch ein Jahr, noch eine Stunde, noch eine Minute, noch eine Sekunde. Amen. Die Liebe des Vaters ist so gewaltig, sie übersteigt unseren Verstand. Unser Verstand kann es nicht begreifen, dass der Vater uns liebt. Uns fällt ja schwer, uns selber zu lieben, gell? Aber je mehr wir uns entscheiden, uns zu lieben, desto mehr können wir unseren Nächsten lieben und desto mehr lieben wir den Vater. Amen. Und wenn die Liebe des Vaters in unser Herz fließt, ist es leicht, uns selbst zu lieben. Und es ist leicht, den Nächsten zu lieben. Aber wir müssen es zulassen. Wir müssen sagen, Vater, lass deine Liebe fließen. Das ist eine tägliche Sache, wo du sagst, Papa, fließ in mein Herz. Füll mein Herz mit Liebe. Amen. Nicht wahr, ist es euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Ermutigen, nicht erniedrigen. Nicht verurteilen, nicht verdammen. ermutigen, Mut machen, nicht niedergeschlagen machen, nicht noch mit dem Finger drauf zeigen, nicht noch verurteilen, nicht noch sagen, selber schuld. In demselben Maß, wie wir Mitleid lieben, das hatten wir vor ein paar Sonntagen, oder? In demselben Maß, wie wir Mitleid lieben, lieben wir auch, andere zu verurteilen. Erst wenn Gott einen Spiegel in unser Leben bringt, erschrecken wir und sagen, ups, das habe ich ja auch schon mal gemacht, ups. Und wenn die Gnade und die Liebe Gottes nicht in unser Herzen gekommen wäre, völlig unverdient, würdest du nicht heute Morgen nicht errettet sein. Wir müssen so aufpassen. Gott sagt mir das immer wieder. Thomas, pass auf, dass du nicht komisch religiös wirst. Weil Religion sagt dir, du bist gut und die anderen sind schlecht. Das ist Religion, das ist das System, der Kern der Religion. Deswegen ist jede Religion schlecht, auch die christliche. Hat mit Gott nichts zu tun. Christus ist nicht gekommen, um eine Religion zu stiften. Das Wort katholisch, evangelisch, Freikirche kommt alles nicht vor in der Bibel. Da steht mein Leib. Ich bin das Haupt des Leibes. Richtig? Ist das nicht gut? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, mit der Liebe Gottes. Nichts tröstet besser als die Liebe Gottes. Mitleid tröstet nicht, aber die Liebe Gottes tröstet. Amen. Durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Ui, 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 ui. Die Bibel, ne? Die kann nicht sagen, so kleines bisschen ist das nicht okay. Nein, es muss immer alles sein. Weißt du warum? Weil Gott dich genauso liebt. Gott liebt dich nicht ein bisschen, er hat dir nicht ein bisschen vergeben, er hat sich nicht ein bisschen erbarmt, sondern voll und ganz. Er liebt dich voll, er hat sich voll erbarmt. Stimmt es? Und dasselbe fordert er von uns. So, wenn wir so manche Zeitgenossen in unserem Leben anschauen, wird schwierig. Richtig? Weil wir sie nicht durch die Liebe Gottes anschauen, sondern durch unser Raster, durch unsere Schablone. Ist aber still geworden. Aber Gottes Liebe, wenn du, weißt du, das beste Gebet, was du beten kannst, ist mit deinem allergrößten Feind. Probier es aus. Sag Gott, lass mich ihn sehen, wie du ihn siehst. Dann wirst du erschrecken. Das Erste, was du siehst, ist Psalm 22. Christus am Kreuz. Gestorben für deinen größten Feind. Fällt uns schwer. Die Latte liegt so hoch, nur Christus konnte sie überspringen. Und er hat es erfüllt. Amen. Aber wir dürfen uns entscheiden zu sagen, Herr, ich will. Ich kann es jetzt vielleicht noch nicht, ich schaffe es jetzt vielleicht noch nicht, aber ich will. Ein Ich will reicht Gott aus. Weißt du das? Ein Ich will ist für Gott genug. Amen. Ein Alkoholiker, der sagt, ich will trocken werden, das ist, was Gott will. Gott will nicht mit dir diskutieren, warum du trinkst. Er will dich nicht verdammen, warum du trinkst. Er wirft es dir nicht vor, warum du trinkst. Er will von dir nur hören, ich will trocken werden. Mehr braucht er nicht. Und dann ist der Weg das Ziel. Richtig? Aber wenn ein Alkoholiker sagt, ich saufe gerne, das ist okay so, ich brauche das, was soll Gott tun? Da kannst du 20 Propheten haben, die dir alle dasselbe erzählen. Es wird dir nichts bringen, weil du nicht willst. Und genauso ist es mit Menschenlieben. Du kannst sagen, ich kann das nicht. Ich mag die nicht, ich mag den nicht, ich mag jene nicht. Aber Gott will, dass du sie liebst. Wir kommen gleich noch zu was ganz Tollem im Wort. Mitgefühl, tiefes Mitgefühl und Erbarmen. Wer weiß, wo die Spielwiese ist? Die Gemeinde. Die Gemeinde ist die Spielwiese. Richtig? Wisst ihr, wenn Audi ein Auto baut, wo ist die Spielwiese? In der Audi. Nicht, wenn es verkauft ist. Schlecht. Die Audi testet, die fährt über Holperstrecken, die gehen nach Schweden, fahren bei minus 40 Grad, die gehen in die Sahara, fahren bei plus 60 Grad. Die testen die Karre überall, wo es nur geht, mit Millionen von Kilometern. Warum tun sie das? Damit, wenn das Ding draußen ist, es funktioniert. Was glaubst du, was Gott in der Gemeinde macht? Ja, du bekehrst dich und dann schickt er dich gleich raus. Verletzt wie nochmal was. noch voller Bitterkeit, noch voller Lieblosigkeit, dann schickt er dich raus. Mach mal. Macht er das? Nee, er bringt dich in eine Gemeinde hinein, wo du das Wort hörst, wo du Geschwister um dich rum hast, die du im Leben nie treffen würdest, wenn du nicht Christ geworden wärst. Wir alle miteinander sind so unterschiedlich und ich kann das nur immer wieder sagen. Wir würden hier nie zusammenkommen, privat, freiwillig, nie im Leben nicht. Und Gott wirft einen bunten Haufen in einer Gemeinde zusammen, wo du manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlägst. Wo du manchmal denkst, wer hat den rausgelassen, wer hat die hierher geschickt? Aber es passiert etwas Gewaltiges. Wenn du dich entscheidest, diese Menschen zu lieben, passiert was mit dir. Nämlich nicht die Menschen haben die Baustelle, sondern du. Du hast die Baustelle. Wir wünschen uns so Celebrities um uns herum, so berühmte Menschen. Jeder möchte sich gerne brüsten. Ah, ich kenne den persönlich und den kenne ich. Ich habe mal einen kennengelernt, der hat mir erzählt, Xavier Naidoo ist sein Freund, der hat ihm ein Auto geschenkt. Dachte ich, schön für dich, ganz toll. Gott ist mein Freund, der hat mir ein Auto geschenkt. Amen. Ist es nicht so? Aber sich zu erbarmen und zu lieben mit Mitgefühl, das fängt hier an. Gell, Martin? Martin hat die Woche umziehen geholfen und auf der Heimfahrt mit dem LKW, es war eine Weile, sagte Thomas, ich reg mich als auf über den und über die und so. Und dann denke ich immer, der arme Thomas hat es mal 20 oder mal 30. Gut erkannt, Martin. Aber wisst ihr, das ist egal, wie oft sich das multipliziert. Wenn du bei einem vergeben kannst, kannst du bei allen vergeben. Das ist ein Prinzip, oder? Und wenn du bei einem nicht vergeben kannst, wird es wahrscheinlich schwierig, allen zu vergeben. Richtig? Bleibt immer eine Baustelle. Nächster Vers. Wir haben heute einige. Und nachher male ich euch noch was auf. Ich habe noch gerade eine Vision gehabt während dem Lobpreis. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Seht ihr, was Paulus hier schreibt im Namen Gottes? Macht meine Freude, eigentlich geht es um Gott, macht Gottes Herz voller Freude, wenn wir zusammenhalten. Amen. Seid ihr wach oder braucht ihr einen Kaffee oder irgendwas? Dürfen wir ja nicht, oder? Aber ihr seid schon da, oder, heute Morgen? Dankeschön. Oh, jei, jei. Wenn ich da nur so Maskengesichter sehe. Wenn jemand Herzrhythmusmassage oder irgendwas, ich weiß ja nicht. Macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, lies, was hier mit steht. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Zieht, oder? Es zieht schon. Sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe. Oha, mit der gleichen Liebe. Die Philia-Liebe, die menschliche Liebe, kann das nicht. Die ist nicht in der Lage zu. Du hast Menschen in deinem Leben, die magst du und andere magst du nicht. Dann gibt es Menschen, die liebst du und es gibt Menschen, die liebst du überhaupt nicht. Agape-Liebe liebt bedingungslos. Agape hat mit Philia nichts zu tun. Leider gibt es im Deutschen nur ein Wort für Liebe, im Griechischen gibt es mehrere. Agape-Liebe ist die bedingungslose Liebe, die am Kreuz hängt mit offenen Armen, das Herz ist offen. In der Mitte, wo Jesu Herz ist, trifft sich die Vertikale, der Himmel, mit der Horizontale, mit dem Irdischen. Und genau in der Mitte hing Jesu Herz. Jesu Herz verband Gott mit den Menschen. Und wenn man so macht, was ist denn das für ein Zeichen? Sein Plus, was gewonnen. Von Minus, Minus ist horizontal. Und wenn Gott dazukommt, wird aus einem Minus wird ein Plus in deinem Leben. Amen. Und das ist wichtig. Sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Und der Teufel kennt das Wort Gottes. Er lässt sich nichts einfallen, was er gerade schöpferisch sich überlegt hat. Das kann er nämlich nicht, er ist nicht schöpferisch. Er nimmt das, was im Wort Gottes steht, und macht genau das Gegenteil draus. In der Bibel steht, liebt einander in der Gemeinde. Dann kommt er mit seinen Dämonen, mit seinen Geistern und versucht, immer in der Gemeinde irgendwas zu machen, was den anderen stört. Stimmt's? damit du dich mehr mit dem anderen beschäftigst. Vielleicht riecht er nach Schweiß, vielleicht hat er Mundgeruch, vielleicht riecht er nach Rauch, vielleicht riecht er nach Alkohol. Ich habe keine Ahnung, was da alles sein kann. Und dann sitzt du die ganze Predigt da drin und denkst, und deine Zähne knirschen. Dann ist die Predigt aus und ich frage dich jemand, ey, was hat denn heute gepredigt? Keine Ahnung, aber da stank's. Nächste Woche ist es wieder was ganz anderes. Da sitzt vielleicht eine vor dir und du siehst so die Schuppen auf die Schulter fallen und denkst, ich würde so gerne mal so machen. Und du denkst die ganze Zeit, wie kann man nur so viele Schuppen haben? Fängst an, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pro Quadratzentimeter, Wahnsinn. Müsste mal zum Friseur oder zum Hautarzt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es alles gibt, was euch ablenkt von dem Eigentlichen, um was es geht. Hier ist die Spielwiese. Wenn wir hier gelernt haben, uns zu lieben, einander zu vergeben, fällt es draußen extrem leicht. Richtig? Das ist wirklich so. Wenn wir hier gelernt haben zu sagen, komm, der ist halt so, sie ist halt so, Herr, ich gehe lieber jetzt in mein Kämmerlein, ich bete dafür. Herr, mach, dass sie nicht mehr raucht. Herr, hilf ihm, dass er aufhört trinken. Herr, schenk ihm ein Deo zum Geburtstag. Wenn es keiner macht, mach ich's. Manchmal ist es auch nicht leicht. Wir hatten hier schon Männer, die extrem nach Schweiß rochen. Und dann war ich auf der Toilette und habe die Fahne schon gerochen. Und seitdem haben wir so Deo gekauft und haben das dann in die Toiletten gestellt. Und dann habe ich so durch die Blume, du, schon mal das Deo entdeckt? Nö, brauche ich nicht. Puh. Das erinnert mich so an die Radiodurchsage. Auf der 81 kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Und er sitzt im Auto und hört die Nachricht und sagt, einer, Hunderte, Hunderte. Manchmal braucht man wirklich viel Geduld, oder? Aber die haben wir. Gott hat sie uns geschenkt. Gott hat sie uns geschenkt. Wir richten uns auf das gemeinsame Ziel aus. Weiter. Rechthaberei und Überheblichkeit. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Schon mal gemerkt, dass im Zwischenmenschlichen, ob in der Gemeinde oder nicht, du oft einen Satz hörst, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass der das gerade gesagt hat. Das ist doch nicht sein Ernst. Ist er doof? Ach, merkt er gar nichts? Hört er nicht die Einschläge wie auf dem Mond? Spruch, Spruch. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Wisst ihr, wo das herkommt? Von Satan. Satan ist der Oberrechthaber und an Überheblichkeit nicht zu überbieten. Satan ist an Überheblichkeit, an Stolz nicht zu überbieten. Das ist, was ihm den himmlischen Platz gekostet hat. Als er in den Spiegel schaut und sagte, Mann, bin ich schön. Und das war er tatsächlich. Er war der Höchste, der Größte, der Mächtigste und der schönste Engel im Himmel. Und dann hat er sich in seiner Überheblichkeit entschieden, Gott zu werden. Die Stelle war aber nicht ausgeschrieben, war nicht frei, war schon besetzt. Und er hat dann rebelliert, ihr kennt die Geschichte. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Das ist eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe. Kannst du dir nicht vorstellen, wie oft ich mich aufrege, und Gott fragt nicht oder sagt mir, Thomas, da bist du jetzt im Recht. Ich sehe das auch so. Das sagt er nie zu mir. Und wenn ich 100 Mal weiß, ich bin im Recht, sagt er nie. Der sagt immer, vergib, lieb, lass los, segne, entschuldige dich. Gott hat mir schon ein paar Mal gesagt, entschuldige dich. Er hat gesagt, ich entschuldige mich doch nicht. Ich bin doch im Recht, da geht's noch. Und Gott wusste, ich bin im Recht und ich war im Recht. Ja. Oder auch nicht. Aber ich habe mich ein paar Mal entschuldigt. Alter, das kostet dich alles. Aber ich weiß, Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung. Lieder singen ist nicht Anbetung. Gehorsam im Herz ist Anbetung. Das gibt Gott Ehre. Und ganz oft hatte ich die größten Durchbrüche mit Menschen, wenn ich mich entschieden habe, mich zu entschuldigen, obwohl ich mich nicht schuldig fühlte. Und da war ganz oft ein Durchbruch, wo Gott gemacht hat, dass der Gegenüber oder die Gegenüber sagte, oh, es tut mir auch so leid. Ich habe das Eis gebrochen. Versteht ihr? Den Riegel, den eisernen Riegel, den der Teufel reingebracht hat in die Türe. Das ist nicht leicht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Moment, wo er hätte sagen können, Vater, jetzt räche mich, zahle es ihnen heim hundertfach. Der Vater hat es getan. Gott sei Dank war Jesus aus dem anderen Holz. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Keinen Platz, keinen. Aber ich bin der Pastor, für mich schon, für euch nicht. Steht es da? Vielmehr sollt ihr demütig genug sein. Gott gibt immer Gnade dem Demütigen. Das ist so phänomenal bei Gott. Du demütigst dich und Gott gibt dir Gnade. Du demütigst dich, du spürst seine Liebe, seine Gegenwart. Und wenn du stolz bist, das kannst du auch machen, kannst auf dein Recht pochen, und dann merkst du, es tut dir nicht gut. Gott ist wie weg. Er ist nicht weg, aber er dreht sich rum und wendet seinen Blick von dir. Und dann merkst du irgendwann, das kann Wochen gehen, Tage, Stunden, kann auch Jahre gehen bei manchen, wo sie merken, hey, ich spüre Gott nicht mehr. Warum? Weil Gott dem Stolzen widerstehen muss. Er muss. Richtig? Und es ist eine gute Sache. Stell dir vor, du bist stolz und läufst voll in die falsche Richtung und Gott sagt, oh, ist doch mir wurscht. Das wäre schlimm. Wenn Gott dich korrigiert, durch was auch immer, durch Gegenwart oder Gegenwartentzug, ist es Liebe. Richtig? Oder seid ihr anders mit euren Kindern, wenn ihr welche habt? Aber von den Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Macht was mit eurem Herz. Es reinigt euer Herz. Das tut so gut, wenn du keine Bitterkeit mehr spürst. Und dich über niemand mehr lange aufregst. Wir werden uns immer noch kurz aufregen, aber die Entscheidung ist, machen wir das jetzt den Rest des Tages oder entscheiden wir uns innerhalb von einer Minute? Der Heilige Geist redet schnell, die Telefonleitung ist nicht lang. Das war ja, das Gespräch kam erst heute Morgen durch. Nee, das ist sofort da. Du spürst sofort durch dein Gewissen, was du hast, spürst du sofort, ist nicht gut. Und lerne schnell zu sagen, du, das tut mir leid, was ich gerade gesagt habe. Ich habe das nicht so gemeint. Das ist mir rausgerutscht. Richtig? Ist das gut? Gott ist gut. Du bist mir alles, Herr. Nächster Vers. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Ich liebe es, wenn wir hier Essen haben. Leider geht's momentan nicht. Aber ich freue mich, wenn ich sehe, wer was mitbringt. Es gibt Leute, die haben über Jahre jeden Sonntag, wo wir Essen hatten, Essen mitgebracht. Und es gibt Leute, die haben keinen einzigen Sonntag über Jahre Essen mitgebracht. Nicht ein einziges Mal. Und ich habe mich gewundert, was das ist. Man kann wenigstens ein paar Raffaello kaufen an der Tankstelle oder irgendwas, wenn man will. Es bricht einem nicht die Zacke aus der Krone. Und ganz oft waren es die ersten Leute am Essen. Die nichts mitgebracht haben. Es war phänomenal manchmal. Einen Sonntag werde ich nie vergessen. Ich hatte so viele Gebete, da war die Wand noch zu, hier drin mit Leuten. Und dann kam ich raus. Alle haben schon gegessen gehabt. War noch ein bisschen was übrig. Und dann lag da noch eine Frikadelle. Eine. Und als eine Frau sieht, wie ich mir einen Teller hole, rennt hin, nimmt die Frikadelle auf den Teller und weg. Und ich stehe so da und denke, Und da kommt noch ein Mann, der das gesehen hat, sagt, die hat schon drei gegessen, es ist die vierte. Wahre Geschichte. Und dann stehst du da und du denkst so, deine Seele kommt gerade aus der Versenkung. Dein Herz bläht sich gerade auf, wie kurz vom Platzen. Und du merkst so, stopp. Egal um die Frikadelle. Der Ärger in meinem Herzen ist schlimmer als die Frikadelle. Amen. Das ist wichtig, Leute. Nachdem ich mich von den Rockern in die christliche Szene begeben habe, Habe ich zum ersten Mal in der Bibel gelesen, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, biete ihm noch die andere. Ich dachte, das ist jetzt nicht sein Ernst. Das muss ein Schreibfehler sein. Ich kenne hier Auge um Auge, Zahn um Zahn, das finde ich gut. Aber hier Backe hinhalten, nee. Und immer wieder über Jahre hat Gott mich an die Bibelstelle geführt. Und immer wenn einer darüber gepredigt hat, bin ich so in meinen Stuhl gerutscht. Ich höre mir nee. Das mache ich doch nicht. Mir eine klatscht, Junge, dann wirst du mich mal kennenlernen, ja? Ich bin dann nicht mit klar gekommen. Und irgendwann, vor, weiß nicht, 15 Jahren oder so, habe ich gesagt, Jesus, erklär mir die Bibelstelle, sonst kriege ich noch einen Vogel. Sagt Jesus zu mir, Thomas, der Ärger, der in deinem Herzen aufsteigt, die Wurzel der Bitterkeit und der Zorn, sind für dich zerstörerischer über Jahre, über dauerhaft zerstörerisch, wie wenn du sagst, hau mir hier noch eine. Der wird dir keine hauen, weil der ist so perplex. Der sagt, ja, ist denn jetzt kaputt? Oder wenn er dir tatsächlich eine haut, dann wird er so durcheinander, dass er überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und er sich fragt, was ist denn das für einer? Aber darum geht's gar nicht. Sondern es geht darum, dass du begreifst, dass der Zorn in deinem Herzen das Schlimmste ist, was du haben kannst. Zorn vollbringt nicht, was in Gottes Augen wohlgefällig ist. Jeglicher Zorn. Es ist wie eine Säure, die du trinkst und du denkst, super, die wird den anderen richtig auffressen. Nee, wo frisst die? Dich selber frisst sie auf. Und es wird dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und du hast wie so eine Neonreklame hier oben auf der Stirne und die Dinge wiederholen sich. Der Nächste provoziert dich und es geht weiter und der Nächste provoziert dich und es geht weiter. Ich habe das mal Unfinished Business genannt. Unerledigte Arbeit. Unerledigte Dinge. Dinge, die wir im Geist nicht erledigen, ist eine Türe auf für den Feind. Denk drüber nach. Wenn es irgendeinen Menschen in deinem Leben gibt, den du nicht vergeben willst, kannst oder noch nicht hast, kommt immer wieder dieselbe Situation. Immer und immer wieder. Seid ehrlich. Wenn du aber vergeben hast, ist die Türe zu und in der nächsten Situation weißt du genau, wie du reagieren musst, damit das dir nicht schadet. Du kannst sagen, es ist halt ein Depp, der ist halt so, egal, dann sagst halt noch Depp. Aber besser ist, du streitest nicht. Du kannst aber auch sagen, Herr, ich segne ihn. Christen können wir nicht mehr segnen, das haben wir verstanden, aber alle Ungläubigen können wir segnen. Und die segnen wir auch. Sagen, Herr, ich segne ihn jetzt, vergebe ihm jetzt, spreche ihn frei und los. Und in deinem Herzen zieht der Frieden wieder ein. Amen. Und irgendwann hat Gott mir mal gesagt, weißt du, Thomas, da war ich schon durch viele Prozesse durch. Ich weiß nicht, ob das gut für dich ist, wenn du das jetzt hörst. Alle Menschen, die in dein Leben kommen, haben einen Sinn und Zweck, um dich zu verändern. Jeder Mensch, der in dein Leben kommt, anfangs habe ich das nicht verstanden. Ich habe gesagt, Gott, warum lässt du das zu? Oh, ich war ein guter Gott, lässt du das zu, Sager. Alles hat mich aufgeregt und jeder. Nur Idioten, nur Blöde. Warum kommt ständig dieselben Leute in mein Leben? Und ihr wisst ja, manche sind Schleifpapier für deinen Diamant und die anderen die Politur. Wir wollen alle poliert werden. Aber ohne Schleifen keine Politur. Verstanden? Du darfst gerne ein Rohdiamant bleiben. Aber wertvoll wirst du erst, wenn du geschliffen wirst. Und je mehr du geschliffen wirst, mit jeder Facette bricht sich das Licht anders. Und du wirst immer wertvoller. Die wertvollsten Diamanten sind die, die richtig toll geschliffen sind. Und Gott macht aus dir sowas. Ich merke, heute ist eine ganz ruhige Predigt. Ein ruhiger, chilliger Sonntagmorgen. Aber ganz tiefgehend. Stille Wasser gehen tief. Brausende Wasser sind nie tief. Stille Wasser sind immer tief. Heute ist es eine tiefgehende Predigt. Amen. Wir wollen, dass dieses Jahr ein gutes Jahr wird. Und ich merke immer und immer wieder, wie Gott zu mir sagt, dieses Jahr wird ein gutes Jahr, Thomas. Und mein Verstand sagt, und ich sage, Schnauze, ab ins Körbchen. Amen. Nächster Vers. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Die Haltung, alles aufzugeben für dich und für mich. Hat er das getan? Sehen wir gleich. Nächster Vers. Er, der Gott in allem gleich war. Nur mal bis dahin. Stellt euch das vor. Jesus, er, der Gott in allem gleich war. Müsst ihr euch mal vorstellen. Im Himmel, in der Herrlichkeit, mit Vollmacht, Power, was Jesus sprach, passiert es sofort. Von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater. Alle Engel beten ihn an, alle Cherubim, alle Seraphinen. Die Erde ist die Schemel seiner Füße. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen? Schwierig, ich weiß. Sein Licht strahlt heller als die Sonne, haben wir gerade gesungen. Und das ist tatsächlich so. Er, der mit Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Müsst ihr euch mal geben. Christus hat nichts für sich gemacht. Alles, was er tat, von Anfang bis zum Ende, war alles im Gehorsam. Und er erfüllte das Gesetz, weil er war das Gesetz. Bei den Juden darfst du erst sprechen, wenn du ein Mann bist von 30 Jahren. Vorher darfst du nicht predigen. Wie lange hat Jesus gewartet? Aber dann umso mehr, oder? 3 Jahre reichten aus für eine 6000-jährige Menschheitsgeschichte. Er erfüllte alles. Müsst ihr mal euch vorstellen, der Schöpfer, der deine Blutgruppe geschaffen hat, der die Metamorphose geschaffen hat, der die Sonne gemacht hat durch sein ein Wort. Er sprach Sonne, es werde Licht, wupp, Sonne war da. Der alles geschaffen hat, die Tiere, die Bäume, das Meer, jeden Fisch, der jede Farbe, alles, das hat Jesus alles geschaffen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und durch das Wort wurde alles. Am Anfang war Christus. Christus war bei Gott und durch Christus wurde alles. Durch Jesus wurde alles geschaffen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Der, der die Bäume geschaffen hat, kommt und fängt an, Bäume zu schnitzen. Er entscheidet sich, seinen himmlischen Körper, der nicht friert, der nicht schwitzt, der keine Angst kennt, der nicht essen muss, der nicht trinken muss, der nicht auf die Toilette muss, aufzugeben, auf die Erde zu kommen und zu sagen, ich gehe jetzt auf die Toilette. Kannst du dir vorstellen, dass Gott auf die Toilette geht und weiß, die ganzen Mächte der Finsternis schauen dazu? Er schwitzt, er stinkt wie du. Wir müssen weg von diesen Hollywood-Jesus-Filmen. Das hat mit Jesus nichts zu tun. Christus hat sich 2 natürlichen Menschen untergeordnet. Maria und Josef. Einmal war er im Tempel geblieben, als er 12 war. Und sie suchten ihn. Und er sagte, er muss da sein, wo mein Vater ist. Wo war der Vater? In seinem Haus. Aber ansonsten tat er alles, was sie ihm sagten. Hol Wasser, ging Jesus Wasser holen. Kannst du dir vorstellen, du sagst zu Gott, geh Wasser holen und er holt dir Wasser? Ich weiß nicht, was in Maria und Josef so vor sich ging. Von Josef liest man gar nichts mehr. Aber von Maria liest man noch einiges. Und wenn man von Maria liest, steht da immer, sie bewahrt es in ihrem Herzen. Sie bewahrt es in ihrem Herzen. Von Josef lese ich nichts mehr. Interessant, oder? Er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil. Nächster Vers. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Herrscher, wie ein Diener. Deswegen sagt Jesus, wer der Größte unter euch sein will, sei euer aller Diener. Ich finde es interessant, wie viele Menschen, allein jetzt seit es die Church of the River gibt, jetzt 10 Jahre, wie viele zu mir gekommen sind. Ja, ich habe den Eindruck, ich gehöre ins Lobpreisteam. Ja, ich habe den Eindruck, ich soll deine Sekretärin werden. Dann hatten wir 2 gleich am Anfang. Ja, aber Thomas, eines versprichst du mir, gell? Sobald es finanziell gut geht, dann darf ich in Vollzeitdienst. Sag ich, das kann ich doch dir nicht versprechen. Wenn Gott es sagt, ja, wenn er es nicht sagt, nee. Nein, du musst es mir versprechen. Es ist aber noch nie einer gekommen und hat gesagt, ich habe die Vision, dass ich die Toiletten putzen soll. Ich habe die Vision, ich soll draußen, wenn Schnee liegt, den Schnee wegschieben. Oh, ich habe die Vision, ich soll Kinderdienst machen, damit die Mütter hier das Wort hören können. All solche Sachen habe ich noch nie erlebt. Oder ganz, ganz selten. Das Dienen ist nicht weit verbreitet. Das Dienen ist nicht weit verbreitet, leider. Weißt du, dass wenn du einen unter der Woche anrufst und fragst, hey, wie geht's denn dir, dass das Dienen ist? Wenn jemand einen Kuchen mitbringt oder was zu essen an unserem Essenssonntag, das ist Dienen. Jemand sagt, du, wie kommst du hier hoch? Ja, immer mit dem Bus. Was soll ich dich abholen? Das ist Dienen, wo wir einander dienen. Und viele machen das, ich weiß das, alles, was ich gerade gesagt habe. Und wenn du verstanden hast, dass alles, was du tust, tust du für Christus. Wir hatten hier Leute, die kamen zu mir, Thomas, ich habe den und den Dienst, darf ich den machen? Sag ich, ja, mach mal. Dauert meistens 2 Sonntage. Dann ist schon wieder vorbei mit der Vision. Weil wenn ich nicht jedes Mal dann komme, oh, du große Bärbel, hast im Lobpreisteam mitgesungen, ganz, ganz toll war das heute. Du bist ja ganz große, oh, du tolle Stimme, der Pastor war ganz berührt. Oh, bitte, tolle Stimme, bitte geh nicht weg, bleib im Team. Weißt du, wenn du so, ich bin so nicht, ich kann das nicht. Ich kann nicht schleimen, ich kann nicht kriechen und ich will es beides nicht. Entweder du tust es für Christus, weil Christus dir gesagt hat, sing da vorne, oder lass es bitte, weil es wird nichts dabei rauskommen. Wenn du im Lobpreisteam mitsingst und du bist nicht reinberufen, nimmst du den Platz weg für die Person, die eigentlich berufen ist. Das Mikro ist belegt mit dir, aber es ist nicht dein Job. Versteht ihr? Wir haben 2 Probleme. Dass du da stehst und die Salbung behinderst und die Person, die Salbung freisetzen kann, ist auch behindert, weil sie da nicht steht. Könnt ihr mir folgen? Und hier vorne ist ein geistiger Dienst. Was glaubt ihr, wie oft ich hier Engel spüre? Wie oft ich Gott hier spüre? Das ist hier kein Pillepalle oder, oh, ich wünsche mir was. Ich will auch mal da vorne stehen. Alle Männer in der Bibel und Frauen in der Bibel und auch alle, die ich je kennengelernt habe, die eine echte Berufung hatten, wollten nicht. Die musste Gott fast zwingen. Alle, mich auch. Frag meine Frau, ich guck weg. Bevor ich hier Pastor wurde, habe ich zu ihr gesagt, noch im Jahr zuvor, das Letzte, was ich jemals in meinem Leben wieder mache, ist Pastor sein. Stimmt's? Dann redet Jesus 3-mal zu mir, weide meine Lämmer. 3-mal. Ja, was für Lämmer? Es gab ja keine Gemeinde, gab's ja gar nichts. Was zeigt uns das? Dass Gott immer Leute beruft, die ihm gefallen, die er befähigt, und dann kriegt er die Ehre. Aber es gibt überall in jeder Gemeinde Leute, die sich in Positionen quetschen. Am schlimmsten ist die Gemeindesekretärin, weil die wird ganz oft zur Isabel und der Pastor hat ein Riesenproblem. Jedes E-Mail, was er kriegt, wird zuerst gelesen von der Stasi. Und die Stasi bereitet schon die Beratung vor, wenn der Pastor reinkommt. Stell dir vor, gefährlich. Je näher du am Pastor bist, desto höher wird deine Verantwortung. Kennt ihr das Spiel? So, wir wollen in der Wahrheit bleiben, oder? Er wurde einer von uns, ein Mensch. Ist das nicht der Hammer? Jesus kam von der Herrlichkeit in den Dreck dieser Welt, um dich aus dem Dreck dieser Welt in die Herrlichkeit zu bringen. Was ein Austausch. Was ein Vorrecht. Was eine Liebe. Gibt's eine größere Liebe, als dass einer in die Gosse geht, dich sucht, dich rausholt, dich wascht, dich reinigt, dich kleidet, deine Wunden versorgt, dir zu essen und zu trinken gibt? Kennt ihr die Geschichte vom barmherzigen Samariter? Das ist ein Bild für Jesus. Das ist ein Bild für die Menschheit. Der Priester ging vorüber, die Superheiligen. Die anderen Heiligen gingen alle vorbei. Und ein fremder Samariter, die am meisten verachtet waren in Israel, es war ein Mischvolk zwischen Juden und Heiden. Die waren weder Fisch noch Fleisch. Die Juden sagten, ihr seid Heiden und die Heiden sagten, ihr seid Juden. Interessant, oder? Der hielt an, nahm ihn auf seinen Esel, nahm ihn mit in die Herberge. Und er bezahlt und sagt, in 2 Tagen komme ich wieder. Ein Tag ist vor Gott wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Ich weiß, wann Jesus wiederkommt. In 2000 Jahren. Nachdem er gelebt hat. Wer gut im Rechnen ist, weiß Bescheid, in welcher Zeit er gerade ist. Kurz vor knapp. Amen. Und er sagt, wenn ich dir irgendwas schuldig bin, sagt er zum Herbergsmeister, will ich dir alles bezahlen. Jesus bezahlt für alles, was du anstellst. Ist das nicht cool? Okay, nächster Vers. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Nicht genug, dass er Mensch wurde, er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und die Bibel sagt, er tat seinen Mund nicht auf. Die ganze Zeit, als sie ihn verurteilten und anklagten, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Schaf, was zur Schlachtbank geführt wird. Er war nicht am Diskutieren und am sich rechtfertigen und am sagen, was fällt euch ein und was habe ich euch Gutes getan und was soll das Ganze überhaupt und wie seid ihr drauf, Rotzlöffel. So war Jesus nicht, er war still. Denn er wusste, er muss diesen Weg gehen für den Vater. Nächster Vers. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Weiter. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal vor ihm alle auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde in der Hölle sind. Wow, welch ein Vorrecht, dass wir das schon tun wollen, jetzt, heute und hier, weil wir ihn lieben. Amen. Viel besser, als wenn die Stunde kommt und Gott sagt, auf die Knie. Und wir werden alle auf die Knie gehen, alle. Und Gott hat ihm so einen wunderbaren Namen gegeben, hat ihn erhöht über alle Maßen, weil er sich selbst erniedrigt hatte über alle Maßen. Ich möchte das nochmal richtig groß machen heute Morgen für euch. Nächster Vers. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben müssen. Amen. Alle Religionen dieser Welt und alle Sachen, die Menschen je aufgerichtet haben. Der Kommunismus ist so gut wie weg. Hat Gott verboten, Kirchen abgerissen, haben es nicht geschafft. Alleine die Juden zu sehen, dieses Volk, dieses kleine Volk, eines der kleinsten Völker auf dieser Welt, ist nicht untergegangen. Die Assyrer gibt's nimmer, die Babylonier gibt's nimmer, die Griechen gibt's nimmer in ihrer Macht, die Römer gibt's nimmer in ihrer Macht, die Kommunisten gibt's nicht mehr, die Nazis gibt's nicht mehr. Alle, die Juden verfolgt haben, gibt's nicht mehr. Das Volk Israel ist immer noch da. Ist das nicht bemerkenswert? 2000 Jahre verstreut kommen zurück und sprechen immer noch dieselbe Sprache. Wenn ich nur seit 1945 bis heute nehme in Deutschland, wenn jemand aus 1920 geboren oder was weiß ich, gestorben, sagen wir mal so, wiederkäme und würde heute den Jugendlichen zuhören, der würde überhaupt nichts mehr raffen, von was die da abchecken. Wenn die chillen gehen oder sonst was. Ja? Oder von Instagram und von Facebook reden und was weiß ich, was da alles gibt. Da würde ich sagen, sind das Deutsche? Die Sprache in der kurzen Zeit hat sich so verändert, allein in Deutschland. Was da für Worte aufgenommen werden und welche rausgeworfen, unfassbar. Es wird immer mehr veramerikanisiert oder verenglischt oder nenn es wie es willst. Denglisch sagen manche dazu. Ja, wir haben einen Shutdown momentan. Einen Lockdown. Ja, das gehen wir nicht drauf ein. Okay? Einer aus dem Mittelalter würde fragen, locken? Locken down? Hängen die runter oder was? Okay, nächster Vers. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr auch euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Und alles dran setzen, dass eure Rettung, jetzt kommt ein Satz, der ist der Hammer, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Wow! Wow! Ist mir noch nie aufgefallen in der Bibel, dass das da so steht. Für mich sind auch manche Dinge neu. Dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Ja, mich auch nicht so schlecht momentan. Lockdown, Lockup, alles ist so schlimm, wie was wir draus machen. Richtig? Du kannst im Flugzeug sitzen und es ist am Abstürzen. Und alle schreien um Hilfe und denken, das war's. Und du sitzt da und bleibst ganz ruhig. Jesse Duplantis, Prediger, dem ist das dreimal passiert. Dreimal Flugzeugabsturz. Also einmal wäre für mich okay. Okay ist ein falsches Wort. Wäre genug. Wird schon reichen, Thema abgehakt, einmal erlebt, brauche ich nicht mehr. Dreimal.
Und dann erzählt er das mit einem Humor, du denkst, er erzählt jetzt nicht vom Flugzeugabsturz. Die alle sich festgekrallt im Flieger geschrien. Und er hat seine Zeitung weitergelesen, ganz gechillt. Und das Ding... Und die alle so, haben sie keine Angst? Er so, nein. Und sie... Und er sagt, das Interessante im Flieger war, dass alle nach Gott geschrien haben. Alle haben nach Gott geschrien. Nicht nach Buddha, nicht nach Mohammed, nicht nach Margarine, immer nach Gott. Ist doch interessant, oder? Sagt er, selbst die Atheisten fingen an, zu Gott zu schreien. Aber wir wissen, dass wir errettet sind, dass wir Rettung haben. Dass unsere Rettung sich in unserem Leben voll und ganz auswirkt. Für wen? Für dich zuerst und auch für alle, die in dein Leben kommen. Wenn jemand dich neu trifft heute Nachmittag, irgendwo, bist du dann, lernt er jemand kennen, der gerade motzt und schimpft und bruddelt? Oder lernt er jemand kennen, der irgendwie lächelt, was ausstrahlt und irgendwie anders ist als die anderen? Gute Frage, oder? Gott schickt mir immer Leute in den unmöglichsten Momenten. Wenn ich gerade zu daheim aus der Lobpreismusik komme, denke ich, jetzt könnte jemand anrufen. Nee, ich bin so voller Energie. Da ruft nie jemand an. Dann, wenn ich irgendwo gestresst bin und irgendwas, und dann kommt einer und quatscht mich voll mit irgendwas. Und dann, oh, komm du jetzt nicht auch noch, ich habe keinen Nerv. Ja. Und ganz oft ergibt sich das dann, dass da Gott ein tolles Gespräch draus macht. Aber ich habe gerade gar keinen Nerv dazu. Vielleicht ist das bei mir gut dann, dass Gott dann da wirken kann. Vielleicht bei dir auch. Schon mal überlegt? Dass eure Rettung sich voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit, schreibt Paulus. Amen. Er wirkt sich die Errettung in deinem Leben aus für dich, für deine Kinder, für dein Nachbar, fürs Umfeld? Nehmen dich die Menschen so wahr? Wie nehmen dich die Menschen wahr? Das ist eine gute Frage, oder? Wie nehmen dich die Menschen wahr? Vanessa ist die Woche ausgezogen, Mittwoch. Dienstagabend habe ich einen LKW geholt, haben vom Haus geparkt, haben stehen lassen. Und am nächsten Tag kamen sie alle raus, wie aus den Löchern. Jetzt sieht aber nicht aus, oder? Und ich, doch, ich habe Schnauze voll hier. Oh nee, jetzt mach keinen Quatsch. Alle, 4, 5 Nachbarn. Habe ich gedacht, das ist echt witzig. Irgendwie scheine ich ja doch beliebt zu sein. Meine, wenn die ein Problem haben, wissen die immer. Wenn die Heizung nicht geht, klingeln sie bei mir. Wenn das Auto kaputt ist, klingeln sie. Wenn sie was im Internet wissen wollen, klingeln sie. Die kommen dann immer. Oder wenn sie Depression haben, kommen sie auch. Wenn die Depression vorbei ist, kennen sie mich nicht mehr. Aber egal, so sind sie halt, die Menschen. Gell? Eure Nachbarn auch, oder? Und mein größter Feind, mit dem ich 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 Jahre lang voll im Krieg gelebt habe. Ja? Von ihm aus, nicht von mir. 6 Jahre Krieg mit dem Typen. Ja? Unmöglich. Ich habe ihn 160 Mal gegrüßt. Er hat mich 160 Mal nicht zurückgegrüßt. Nach 160 Mal habe ich aufgegeben. Und dann habe ich ihn doch wieder gegrüßt. Und immer hat er gegen uns gearbeitet. Bei uns, bei Nachbarn schlecht gemacht. Immer dagegen gearbeitet. Es war wirklich schwer. Es gab Zeiten, wo ich mit Gott gehadert habe, gesagt, du hast doch gewusst, dass der Depp daneben dran wohnt. Warum hast du mir gesagt, das ist mein Haus? Ist das dein Ernst? Das war sogar so schlimm, dass ich im Januar 14 für 3 Monate wieder in die Depression gefallen bin wegen dem. Ich hätte ihm den Kragen rumdrehen können, echt. Danach. Und immer wieder, vergib ihm, vergib ihm, vergib ihm, ich vergebe dem nicht. Ich, oh, ja. Dann habe ich gesagt, ja, ich vergebe. Aber ich habe gemerkt, wenn dein Hund in dir noch knurrt, weißt du, du hast nicht vergeben. Wenn du seinen Namen hörst. Ich bin 50 Mal am Tag ans Fenster. Oh, er kommt schon wieder, geht schon wieder. Was macht er da wieder? Und Bärbel immer, geh doch mal weg, Schatz. Lass doch den mal in Ruhe. Alter, war das ein Prozess. Bis ich irgendwann geschnallt habe, vorhin habe ich euch einen Satz gesagt, jeder Mensch, der in dein Leben kommt, hat eine Aufgabe von Gott. Oh, oh, oh. Dann hat er am Auto gearbeitet, dann bin ich hin zu ihm, dann sage ich, brauchst du ein Werkzeug oder irgendwas? Nein! War ein Test für mich. Da hat er wieder was im Garten geschafft, sage ich, brauchst du ein Werkzeug? Nein! Und dann wurde das Nein immer mehr so, nee. Wurde immer ruhiger. Bis dann letztes Jahr er uns da spontan, ihr kennt ja die Geschichte, eingeladen hat zur Silvesterfeier. Und seitdem ist gut. Seitdem sind wir best friends. So, wie das halt möglich ist zwischen uns beiden. Und der kam zu Bärbel, ihr zieht aber nicht aus, oder? Und Bärbel so, nee, nur die Vanessa. Oh ja, jetzt habe ich schon gedacht und so. Und ich, wow, ist da was passiert? Ist da was passiert? Sage ich das, damit ich mich rühme? Nein, überhaupt nicht. Ich sage es euch, weil es ein Beispiel ist, was mich unheimlich viel Kraft und Nerven gekostet hat. Könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen? Wenn du nicht Pastor bist, ist es kein Problem. Du kannst 3-4 Monate bitter sein. Aber wenn du jeden Sonntag predigen musst und Gott sagt, predige heute über Vergebung. Liebe deine Feinde, predige heute drüber. Und genau das, was du jetzt nicht predigen willst, sagt Gott mir immer. Auf dass es nicht auf Menschenweisheit gegründet ist, sondern auf Gottes Weisheit. Oft bekommt ihr nichts mit von den Kämpfen, die ich selber habe, wo ich durchgehe. Wenn ich hier bin, da staune ich manchmal selber, wenn ich mittwochs die Predigt schneide, denke ich, das war aber locker flockig. Aber das Bauchweh im großen Zeh hat keiner gesehen. Aber Gott ist gut. Glaubt ihr das? Gott ist gut. Und wenn dann ich habe so richtig mich gefreut die Woche, habe ich gedacht, wow, krass. Alle möchten, dass wir hier bleiben. Interessant. Und wir waren nicht alle von Anfang an jetzt irgendwie gleich sympathisch. Hat sich aufgebaut. Aber wir haben eine Konstante in unserem Leben. Versteht ihr? Wir sind nicht perfekt, wir machen nicht alles richtig. Aber in meinem Leben gibt es eine Konstante und das merken die Leute. Weil ich habe mir lange Gedanken gemacht darüber, was die jetzt in mir sehen. Und manchmal sehen sie komische Sachen. Und vom Glauben darf ich oft auch nicht viel erzählen. Aber sie wissen, ich habe meinen Glauben. Du auch? Hast du auch deinen Glauben? Manchmal sage ich zu denen, ich habe auch nicht auf jede Frage eine Antwort, aber ich habe eine Antwort, die ist Christus und die passt immer. Amen. Soll ich euch mal zeigen, was ich während dem Lobpreis gesehen habe? Ich weiß nicht, ob ich euch das richtig gut malen kann, weil ich bin nicht so ein guter Maler, aber ich versuche es mal, okay? Pass mal auf, ich male mal hier so ein Männchen hin und das bist du und ich. Ah, richtig schön geworden. Wir sehen gut aus. Warte mal kurz, ich gehe schon auf die Seite. So. Und hier ist auch ein Männchen und das ist Jesus. Und dann gibt es hier ganz, ganz viele Sachen, die dich in deinem Leben beschäftigen und die dir wichtig sind und so weiter. Und dein Fokus ist so. Könnt ihr das sehen? So ist dein Fokus. Und hier gibt es wieder ein Männchen, das bist du. Und hier oben ist auch wieder Jesus. Schön, gell? Und hier sind ganz viele Sachen, die dich beschäftigen. Die kannst du nennen, wie du willst. Deine Kinder, dein Job, dein Auto, deine Schulden, dein Vermögen. Mir egal. Das, was dich ablenkt den ganzen Tag. Und vorhin habe ich eine Vision gehabt. Und da habe ich gesehen, wie das so geht, der Blick. Könnt ihr das sehen? So, sorry. Okay? Und das ist, wer von euch ist schon mal richtig schnell auf der Autobahn gefahren? So 200 oder mehr. Schon mal jemand gefahren oder mitgefahren? Hast du schon mal gesehen, das wird wie so ein Tunnel. Die Sachen, die Bäume rauschen so an dir vorbei, so. Und du kannst es gar nicht mehr wahrnehmen, was vorbeizischt, sondern du hast nur noch den Fokus ganz vorne auf die Straße. Stimmt's? Könnt ihr mir soweit folgen? Irgendjemand versteht's nicht oder alle soweit? So habe ich das heute Morgen gesehen. Und das ist unser Weg. Wir gehen auf Jesus zu. Und je mehr wir auf Jesus zugehen, desto mehr wird das, was wir nicht mehr sehen, was hier so ist, wird immer weniger. Das, was dir wichtig ist oder was dein Leben vorher bestimmt hat, die ganzen Ablenkungen, werden immer weniger. Und es muss so sein. Der Fokus ist voll auf Jesus. Und je näher du zu Jesus kommst, desto kleiner wird dieser Abstand hier. Wo die Möglichkeiten zur Ablenkung dich nicht mehr erreichen. Seht ihr das? Wo das nicht mehr eine Rolle in deinem Leben spielt. Und so wird sich die Christenheit teilen. Immer mehr. Die, die den Weg gehen, gehen den Weg weiter. Und die werden sagen, die macht es und der macht es und alles, alles gut. Und die anderen, die wissen, es gibt nur noch einen Blick auf Jesus. Nur auf Jesus. Alles andere ist wertlos und wird auch nicht Bestand haben. Amen. Halleluja. Wo sind wir denn bei welchem Vers? 12? 13? Gott selbst ist es ja, der in euch am Werk ist. Gott selbst ist in dir und in mir am Werk und macht, dass du bereit bist und nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Halleluja. Das ist einer der wichtigsten Bibelstellen. Ich liebe die und ich zitiere die mir immer wieder. Gott macht mich fähig. Gott macht mich fähig. Amen. Und ich sage ja zu dem, was er mit mir vorhat. Gott ist am Werk. Gott ist in mir am Werk und macht, dass ich bereit bin zu den Dingen, die, zu denen er mich berufen hat, wo er mich haben will. Ist es nicht cool? Halleluja. Und es passiert täglich. Das ist eine tägliche Aufgabe. 14. Jetzt kommt wieder was. Das macht mein Pastor für mich. Der betet für mich und legt mir die Hände auf. Bei Corona geht's gerade nicht, dann machen wir es durchs Telefon. Brrr. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Wow. Wenn du als mitkriegst, was in Gemeinden abgeht, da fliegt dir der Vogel weg. Da gibt's zig Gruppen, da kommt keiner rein, aber wenn sie frech werden, fliegt einer raus. Und die Gruppen untereinander mögen sich nicht. Das ist nicht der Leib. Das ist nicht der Leib. Amen. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Amen. Amen. Wisst ihr, wo es anfängt? Es fängt immer am Kopf an zu stinken. Der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Wenn ich hier streitsüchtig bin und rechthaberisch und mir nichts sagen lasse, werdet ihr genauso. Wenn ich hier nicht anbete und hinsitze und in der Nase bohre und ihr seht es, macht ihr dasselbe. Richtig? Ich bin nicht perfekt, Bärbel auch nicht, meine Kinder auch nicht. Aber wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen für euch ein Vorbild zu sein. Richtig? Damit es euch im Herzen brennt. Damit ihr steht und damit ihr vorwärts geht und lernt und durchbrecht in den Dingen, die Gott für euch hat. Ist das gut? Das ist wichtig. Das ist wichtig, wichtig, wichtig. Und die Unzufriedenheit und die Streitsucht muss aus eurem Leben raus. Unzufriedenheit kommt immer von Neid. Der hat viel mehr als ich. Warum geht es dem so gut und mir so schlecht? Stimmt's? Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Das, wer soll das tun? Wir sollen das tun. Jetzt müssen wir Gas geben. 15. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Seht ihr das nochmal zurück? Verbannt Unzufriedenheit und Streitsucht. Weiter. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn wir diesen Satz rückwärts lesen, wer vom Bösen beeinflusst ist, in jeder Weise, kann kein tadelloses Leben führen, zurück, und sucht Streitsucht und Unzufriedenheit. Oder hat Streitsucht und Unzufriedenheit in seiner Mitte, in seinem Leben. Korrekt oder rede ich Mist? Krass, oder? Was öffnet die Türe für den Bösen? Unzufriedenheit und Streitsucht. Wenn der Teufel es schafft, dir in dein Herz einzureden, oh, guck mal, wie schlecht es dir geht, guck mal. Du, und die Unzufriedenheit kommt, verspürst du sofort Groll gegen Gott. Sofort. Wenn der Teufel auf irgendeine Art und Weise, du wünschst dir was, du kriegst es nicht, als Beispiel, dann wirst du bitter. Du wirst sofort grollig und sagst, Gott, warum? Immer die anderen und ich nicht. Wir rechnen auf. Wenn du aber zufrieden mit dir selber bist, dann ist dir egal, ob es 11 sind, 111, 1111. Das ist völlig wurscht. Oder? Aufpassen. Nächste. Machen wir weiter. Ah, hast du schon zusammen. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, das ist eine Aufgabe, oder? Aber nicht unmöglich, sonst wird's hier nicht stehen. Wenn ihr in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Das ist eine Aussage, oder? Krass. Vorbildlich. Seht ihr, ich habe mit meinem Nachbarn Streit gehabt. Ich hätte diesen Streit weiter mit Kohlen füttern können. Immer Kohlen ins Feuer. Und dann er wieder Kohlen rein und ich wieder Kohlen. So fängt jeder Krieg an. So wird jeder Krieg am Laufen gehalten. So ist in Albanien die Blutrache. Du hast meinen Bruder umgebracht, jetzt muss ich dich umbringen. Dann bringt der Opa wieder dich, den. Und dann geht es, das geht über Jahrhunderte. Bis irgendwann gar keiner mehr weiß, warum das angefangen hat. Aber schlimmer ist noch, warum, dass sie nicht wissen, warum sie nicht aufhören. Das ist wie Ping-Pong. Bong, 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 bong. Anstatt zu sagen, jetzt ist Schluss. Und wir leben als Gottes Kinder mitten in dieser verdorbenen, heillosen Welt. Und es wird krasser, oder? Aber ich sag dir jetzt eins, hör gut zu. Je mehr die Finsternis zunimmt, desto heller wird die kleinste Kerze. Eine Kerze in der Stadt, wenn die brennt, sieht man nicht. Geh in den Wald und zünd eine Kerze an. Oder auf einem Berg, auf dem Hügel. Sieht man kilometerweit. Also brauchen wir keine Angst vor der Finsternis haben, dass die Finsternis uns einnimmt, sondern wir freuen uns, dass unser Licht immer heller anfängt zu leuchten. Und die Menschen dieses Licht sehen und es werden mehr kommen, nicht weniger. Es werden mehr in dein Leben kommen und fragen, was ist bei dir anders? Warum hast du keine Angst? Warum machst du dir keine Sorgen? Warum kaust du keine Fingernägel? Sagst, warum? Ich habe Christus in meinem Leben. Amen. Ist es gut? Das ist sehr gut. Das brauchen wir und die Welt braucht es. Nächster Vers. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich den Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Seht ihr das? Wisst ihr, dass wir auch eigentlich eine Paulusgemeinde sind? Paulus hat viele Briefe geschrieben. Und auch wir lernen extrem viel aus den paulinischen Briefen. Und auch wir sind eine Gemeinde, zwar 2000 Jahre später, aber immerhin. Wir sind auch eine biblische Gemeinde, die das Wort lieben. Und auch wir können sagen, ja, Christus freut sich voller Zuversicht, sieht er entgegen, dass wir im Wort stehen, dass wir festhalten an der Botschaft, die wir haben. Nicht abweichen. Nicht die Zeit bestimmt unseren Glauben, sondern das Wort bestimmt unseren Glauben. Amen. Das Problem in der heutigen Zeit im Christentum ist, egal Landeskirche, Freikirche, die Welt färbt die Gemeinde. Und die Welt kommt mit ihren Sachen in die Gemeinde, anstatt dass die Gemeinde die Welt färbt. Die Gemeinden und die Kirchen fangen an, Diskurs zu machen und irgendwelche Shows aufzuführen und was es alles gibt. Und Poetry Slams und allen Krusch. Das brauche ich nicht. Ich brauche das Wort. Weil sie ohne den Geist nicht mehr weiter wissen. Die Power fehlt. Ja? Und anstatt die Gemeinden sagen, wir stehen fest und wir sind das Salz und das Licht. Nicht ihr, nicht wir ahmen die Welt nach, sondern die Welt muss uns anfangen, attraktiv zu finden und zu sagen, wir wollen das, was ihr habt. Amen. Nächster Vers. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen, mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt, den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Hammer, oder? Und den letzten noch, 18. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Amen. Ist das gut? Halleluja. Ist das gut? Gott ist gut. Christus hat die ganze Herrlichkeit verlassen, um dich reich zu beschenken. Du bist reich gemacht. Vater, ich danke dir für das Wort heute Morgen. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder aufs Neue herausforderst, die Dinge umzusetzen, die in deinem Wort stehen. wirklich, dass wir einander lieben, einander achten und ehren, wirklich einander Ehre geben, dass wir hier diese Spielwiese als Sieger verlassen, dass wir vergeben können, loslassen können und dass du uns dann hinausschickst in die Welt, wo wir Licht und Salz sind, wo wir den Menschen, die keine Hoffnung haben, ein Rettungsboot sind. Vater, wo wir noch eine Runde drehen und noch eine Runde, wo unser Fokus, wie du es heute Morgen gezeigt hast, total auf dich ist, auf den Christus, wo uns nichts mehr ablenkt, uns nichts mehr wertvoll ist, uns nichts mehr Kostbares als alleine nur der Christus. Wo das einfach so wichtig wird in unserem Leben, dass wir sagen können, voller Freude, ich freue mich auf dich, Jesus, ich komme dir immer näher. Ich bin fokussiert, ich bin zielgerichtet und ich lasse dieses Ziel nicht aus den Augen. Egal, was links und rechts passiert, ich richte mich voll und ganz auf dieses Ziel aus. Und wir sagen wie Paulus, ich strecke mich aus nach dem Siegeskranz, der vor mir liegt, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Du kriegst meinen Stift.